redet über Los und manche von uns wünscht sich einmal einen Sechser im Lotto, oder? Das ist auch ein Los. Aber wir reden über ein viel bedeutsameres Los, nämlich über das Jahreslos. Jetzt sollte mein Los kommen. Ja, jetzt kommt es. Das Jahreslos von der FEG Geiss. Ich weiss gar nicht, wenn das Jahreslos vorgestellt worden ist. Aber mir ist einfach im Zusammenhang aufgefallen, wie schnell das mir gut vergessen. Und wie oft, dass ich halt andenke, was gar nicht so richtig, was gar nicht so wichtig ist. Wenn ich ablegen könnte, das bleibt. Und wenn ich behalten sollte, das geht weg. Und das Gute und das Verheißungsvolle, weil da ist es los. Das sollte man sehen, das sollte man hören und schmecken. Und das Wort von der Verheißung, weil das ist eine Verheißung, ein Versprechen, wo Gott uns als Gemeinde geben möchte. Darum finde ich, ist das sehr wichtig. Also das Jahreslos, das sollte uns als Gemeinde eigentlich treffen, wie es zum Beispiel in der Apostelgeschichte passiert ist, wo ein Los gefällt worden ist über neue Apostel. Es hat getroffen. Es sollte uns treffen. Der Text, den Gott uns da möchte geben, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Lasst uns nicht müde werden. Mir scheint da wie eine Warnung drin zu sein. Wir können müde werden. Und wir wissen da, dass wir müde werden können. Wir sind müde Krieger, sind kampfunfähig. Kein guter Anblick. Da nützen die besten Waffen nichts. Sie verlieren die Schlacht, weil sie nicht wissen, wann sie wahrmachen müssen. Und nützen die guten Möglichkeiten nicht aus. Also Gott, oder beziehungsweise, da ist es ja der Paulus, der warnt uns, dönt nicht müde werden. Was? Wir sollen das Gute und Richtige tun. Das machen, was gut und richtig ist. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, wieso, dass der Paulus das sagt. Gott gibt uns nie ein Versprechen oder gibt uns nie einen Auftrag, ohne etwas daran zu binden. Also das ist meine Wahrnehmung. Gott ist ein Gott, der uns ein Versprechen gibt. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Das ist Verheißung. Also wenn du dich bemühst oder dich FG, wir als Gemeinde, uns bemühen, das Gute und das Richtige zu tun, dann wird Gott dazu sorgen, dass wir werden Ernte einbringen für ihn. Die Scheuren sind voll, wir sind keine Bauern mehr, aber wir können uns das vorstellen, was das bedeutet, Ernte einzubringen. Und wir haben die Prophetie oder die Verheißung. Und vielleicht sind wir gerade in diesem Jahr, in dieser Verheißung auch. Vielleicht, ich bin sogar überzeugt, dass Gott sich sehr wohl überlegt, welches Wort brauchen wir als Gemeinde für jetzt und für dieses Jahr. Also, aber gleich muss ich ja bei mir anfangen, weil du bist Gemeinde und ich bin Gemeinde. Und ich möchte mich jetzt vorne anstellen, halt in dem Sinn, im positiven Sinn, und sagen, Richi, du sollst gut und richtig tun. Aber wie soll ich das machen? Und was ist denn gut? Und ich will ein Auge. Und haben wir vielleicht Vorbilder? Wir haben alle Prägungen. Und die Welt kennt die Prägungen auch. Wenn ihr zum Beispiel die Leute anschaut, das sollen die bedeutendsten Leute sein, zählen zu den 100 bedeutendsten Leuten auf dieser Erde. Wir kennen ein paar, oder? Lincoln ist dort in der Mitte. Der Elvis. Van Gogh. Der Napoleon. Der Luther. Und dass die Bedeutung nicht gleichzeitig mit Gutem hat, sehen wir zum Beispiel am Mann dort rechts unten. Der Adolf. Wo wir sicher wissen, das war nicht gut gewesen. Aber sie sind bedeutend. Und die Frage ist, wie unsere Logik ist sie nicht auch oft von dieser Welt geprägt? Wie diese Darstellung hier. Aber wir haben natürlich noch andere Möglichkeiten, Vorbilder zu haben. Wie zum Beispiel das Mädchen hier, wo die berühmten Tagebücher geschrieben hat, Anne Frank, wo Menschen wahrscheinlich Millionen verändert hat. Ich habe gerade mit so der Josi gesagt, au, da wäre mal ein Buch. Vielleicht hat es neben von euch schon gelesen. Sicher beeindruckend. Oder nochmal ein Mädchen. Frauen sind uns doch Männer immer wieder Vorbilder. Sophie Scholl, als Widerstandskämpferin, die für ihr Leben, mit ihrem Leben gezahlt hat. Die haben wirklich für ihre Überzeugung ihr Leben gegeben. Menschen machen Geschichte. Oder ich könnte auch meine Mutter nennen. Ich bin in einem kleinen Tal aufgewachsen. Und meiner Mutter haben alle Mutti gesagt. Auch meine Kinder haben ihre Mutti gesagt, oder? Also alle Menschen haben meiner Mutter Mutti gesagt. Das ist spannend, das habe ich nie mehr erlebt. Und weil sie einfach mit und für Menschen unterwegs war. Sie war neben der, die immer für Menschen Zeit hatte. Sie hatte zwar 10 Kinder. Und für uns hat sie manchmal nicht so gleich viel Zeit gehabt. Also unsere Prioritäten, die gehen auch zu Lasten manchmal von etwas. Und wir haben das nicht so erlebt, dass sie immer für uns da war. Aber für die Menschen, und auch für uns natürlich, ist sie einfach ein Vorbild gewesen. Und also das ist unsere Prägung. Wir wissen, was gut und was richtig ist. Wissen wir es wirklich? Ist die, unsere Sicht auch die Sicht, die Gott über uns hat, oder über das Gute und das Richtige? Was denken da? Wie ist das bei Gott? Da ist mir die schwierige Passage in sich gekommen, wo ein junger Mann zu Jesus kam und gesagt hat, guter Meister. Und ich glaube, er hat die Frage nicht ganz fertig machen können, wo er, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich vergessen, das wäre mein Elternhaus gewesen. Also es ist ein grosses Haus und dementsprechend ist meine Prägung auch gross. Ob sie immer gut ist, werden wir noch herausfinden, hoffe ich. Also ich weiss es. Und wie ist denn euch? Das ist die Frage. Was hat Jesus ihm für eine Antwort gegeben? Guter Meister, was muss ich tun? Was nennst du mich gut, sagt er. Niemand ist gut. Und kennen wir den zweiten Teil vom Vers? Niemand ist gut als Gott allein. Also niemand soll sich für sich in Anspruch nehmen, gut zu sein. Und wenn das trifft, dann ist dann die Frage, wenn ich nicht gut bin, wie kann ich denn Gutes tun? Also Gottes Maßstab ist nicht unser. Und seine Wahrnehmung ist eine andere. Wir sind geprägt durch Familie, durch Wert. Aber ich weiss doch eben nicht immer, was gut und richtig ist. Und wenn ich so zurückgeschaut habe, habe ich natürlich den Vorteil gehabt, dass ich mir Gedanken machen durfte. Im Gegensatz zu euch, die jetzt direkt betroffen sind. Wie viel habe ich schon gedacht? Wie viel habe ich schon gesagt? Wie viel habe ich schon gemacht, was nicht gut ist? Wie viele Gelegenheiten, Möglichkeiten für da in meinem Leben? Und Jesus sagt dazu, und das trifft mich noch fast härter, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem Schatz. Und ein Böser bringt Böses hervor aus seinem Schatz. Wie sehr habe ich mich bemüht, im Denken, im Fühlen, im Wollen, im Vollbringen und bin so oft gescheitert. Wie viel unnützes Reden, wie viel Floskeln, wie viel Oberflächlichkeiten, Halbwahrheiten habe ich schon von mir gegeben. Und ich muss sagen, wie der Paulus gesagt hat, dass ich, der, der das Gute tun, und ich versichere auch, ich will eigentlich das Gute tun. Ich bemühe mich wirklich, das Gute zu tun. Aber weißt du, mein Problem? Das Böse hängt mir an. Und das sind einfach das Diametrale, oder? Ich hoffe eher, ihr müsst den Vers nicht so zitieren wie ich. Ich habe gekämpft Und ich bin mir vorgekommen wie mit Gummistiefeln auf einer Eisfläche. Ich bin immer wieder ausgerutscht. Und immer wieder bin ich gefallen. Und das ist eigentlich ein bisschen frustrierend. Wenn ich an dem stehen bleibe, dann wäre es wirklich frustrierend. Aber ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich ja auch ein evangelistisches Herz habe, habe ich mir so eine Zeichnung gemacht, wo so die zwei Wege beschreibt. Und vielleicht ist ja mit meiner Logik und Wahrheit und mit Gottes Wahrheit auch gleich. Es gibt nur zwei Wege. Und wir denken immer, viele Wege führen nach Rom. Wir wissen, dass das nicht stimmt, aber wir sagen es. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es gibt den richtigen Weg, der führt nach oben, nicht nach unten, wie wir sehen, der grüne. Hoppla. Jetzt der rote. Jawohl. Oder eben der Weg nach unten, wo man sehen, der vom Selbstwert, dass ich niemanden brauche, dass ich selber zu Schlag komme und alles machen kann. Und bis zum Punkt, wo es einfach nicht mehr weitergeht, bis eine Selbstverwirklichung vielleicht. Aber nachher wissen wir, der Mensch, der nicht gerettet ist, ist verloren. Es gibt nur die zwei Zustände. Und mir kommt einfach ein bisschen ähnlich vor. Ich möchte nicht auf das bauen, was ich gut kann, sondern ich möchte vertrauen, dass Gott mir den Weg zeigt. Und ich habe als jung bekehrter Christ eine Seelsorgewoche einmal dürfen machen, wo mein Leben eine grosse Wendung genommen hat. Und die Wendung ist das Bild vom Van Gogh, vom verlorenen Sohn. Es gibt die Geschichte in der Bibel, wo der Sohn geht. Er sagt, Vater, gib mir Serb, als wenn du schon tot wärst. Und ich gehe, ich will mein Leben selber leben. Ich weiß, was ich machen muss. Ich kenne alles. Du musst mir gar nichts erzählen. Ich kenne meinen Weg. Und hat den Weg gemacht, wie wir wissen. Und ich war gleich. Ich habe nicht verstanden und habe auch keine Information gehabt, wie der Weg wirklich für geht. Ich habe es nicht gewusst. Aber wenn ich gewusst habe, ist, wie viel Last das auf meinem Leben liegt, wie viel Beschmutzung, dass ich in meinem Leben erlebt habe. Und wie ich dürfen heimfinden durfte. Das ist ein schwieriger Prozess. Und manchmal tut es mir, der ist immer noch nicht fertig. Der Prozess vom Heimkommen, dem Vater in die Arme fallen, vor allem wenn man einen Vater hatte, der einem selten oder gar nicht in die Arme genommen hat. Wenn er das erlebt hat, dann umso einfacher ist es, dem Vater dann zu vertrauen. Aber auch sonst kann man es lernen. Und dann ist der Vers so im Zusammenhang mir wichtig geworden. Im Psalm 30, 6. Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Und Gottes Gnade haltet uns und nicht unsere Leistung und unser Vollbringen. Und da habe ich dort so richtig gemerkt. Ich bin gescheitert auf meinem Weg. Und das kann ich wirklich sagen. Und ab und zu habe ich immer noch die falsche Abzweigung drin und gehe auf meinen Weg zurück. Aber Gott ist gnädig und ich kann wieder zurückkommen. Und das Weinen vom Abend bedeutet ja eigentlich den Weg auf den Abend und Nacht. Und der Weg ist dann in der Nacht. Mein Weg ist nicht erleuchtet. Mein Weg weiss ich nicht, wo er hinführt. Meine Überzeugung führt mich nicht heim. Aber wenn der Morgen kommt, dann kommt das Licht und dann kommt die Freude. Und die Nacht, auch die Nacht von der Schuld, die Nacht von den Fehlern, die Nacht von den von den Mängeln ist dann Vergehen. Und der Morgen ist etwas Wunderbares, das kennen wir. Der Morgen, wenn die Sonne aufgeht, Licht kommt, wir sehen wieder alles. Und die Verheißung ist ja wie das Licht, dass Gott uns da will heimführen. Und es ist dann eben unsere Verheißung. Es ist unsere Verheißung, wo Gott uns als Gemeinde gibt. Also ich habe es gesehen, wo ich stehe auf dem Weg, wie kann ich die Verheißung annehmen? Und dann ist die Frage, wie wir die Verheißung als Gemeinschaft können annehmen. Und ja, wie ist jetzt das Gute tun? Habe ich jetzt die Antwort? Nicht wirklich. Ich weiß aber, dass ich aus der Führung von Gott, aus dem Geist heraus kann, das Gute tun. Dass er mir zeigt, wie ich es machen kann. Und ich mir tue es im Sinn von Ernte auch einfach säen. Wir können säen. Wir können uns der Gelegenheit widmen, wo er sagt, dass wir das machen können, wann er uns zeigt. Und lasst uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte empfangen. Und wie er es macht, ist seine Sache. Ich muss nicht wissen. Er hat es im Griff. Ich kann einfach damit anfangen, euch mehr achten und ehren. Ich kann euch stehen lassen in einer anderen Haltung als mit meiner. Ich kann anfangen beten für die Gemeinde, für die Ältesten, für den Prediger, für die Dienste, die wir in dieser Gemeinde tun. Ich weiss, kritisieren ist so viel einfacher, weil das habe ich gelernt. Wenn ich das Gefühl habe, geht nicht so ganz, dann komme ich schnell mal mit Kritik hineinführen. Die wissen das vielleicht sogar. Aber Gott gibt mir Gnade und er wird uns lehren, vielleicht auch mit dem Vers, dass wir es lernen, miteinander den Weg zu gehen. Und eins wissen wir, die Ernte kommt. Die Ernte kommt sowieso. Jesus kommt wieder und er wird uns dann die Ernte zeigen. Und wir würden uns freuen, oder? Wenn unsere Ernte sichtbar wäre. Wenn Jesus würde sagen, jawohl, ewige Geist, das habt ihr gut gemacht. Längst nicht alles richtig, aber ihr habt euch Mühe gegeben. Und ihr habt miteinander gelernt. Und miteinander sind wir auf dem Weg gewesen. Und einfach, ich wünsche uns, dass wir die Kraft und den Mut haben. Und anfangen sollen wir ja immer mit dem Zeugen sein. Oder? Und wo üben wir das besser als da, als jetzt? Heute Morgen ist eine Gelegenheit. Ich könnte erzählen, was Gott tut. Und es muss nicht immer bloß Gute sein. Wir sollen einander auch Mut bedeuten, dass wir dann auch sagen können, jawohl, jetzt habe ich ein bisschen Mühe, es geht mir nicht so gut. Aber es ist auch schön, wenn wir das hören und sagen, das Tal ist überwunden und jetzt bin ich wieder oben dran. Und ich möchte schließen mit einer einfachen Aufforderung, finde ich. Und etwas, wo jeder von uns kann, wo nicht so aktiv ist. Nämlich, dass wir auf den anderen schauen sollen und seid bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, was? Auskunft über die Hoffnung zu geben, die in euch ist. Ich möchte noch beten. Vater, ich möchte dir danken für das Wort, für uns als Gemeinde. Dass du uns das anvertraust und dass du uns das zutraust und dass wir lehren, dass du das bist, was uns wollen und vollbringen muss ich für das Wort. Dass du uns eins machst, Herr, dass du uns bei aller Unterschiedlichkeit einfach mehr gemeinsam den Weg gehen lässt. Und ich danke dir, Herr, für deine Verheißung, für jedem sein Leben und für die Verheißung, die uns als Gemeinde in diesem Jahr einfach auch mit begleiten soll. Amen.